Hallo und herzlich willkommen, liebe Formel 1-Fans, zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Michael und ich sind aus Ungarn zurück und wir waren beide ziemlich begeistert von diesem Rennen. Oscar Piastri hat seinen Debütsieg gefeiert in der Formel 1 und das nach nur anderthalb Jahren. McLaren hat insgesamt einen Doppelsieg gefeiert, allerdings war es so ein bisschen umstritten, denn es gab eine Stallorder. Und auch bei Max Verstappen, der nur Fünfter wurde, war ordentlich Ärger geboten, vor allem am Funk. Es hätte ein ganzer Podcast draus werden können. Michael, fangen wir an mit Max Verstappen. Warum war der so sauer?
Ja, zunächst mal, weil das Upgrade nicht so funktioniert hat, wie er das sich gewünscht hat. Er hat ja gesagt, das ist das entscheidende Upgrade, wegweisend. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns Sorgen machen. Dann das nächste Grund war, dass die Strategie für ihn schlecht gelaufen ist. Er hätte eigentlich Dritter werden können, ist zweimal in einen Undercut reingelaufen. Und der dritte Grund war sicher dann auch der, er ist dann wieder mit seinem Erzfeind Lewis Hamilton zusammengestoßen, hat da den Kürzeren gezogen und so hat sich das immer mehr aufgestaut. Am Anfang war es ja noch einigermaßen zivil, dann wurde der Ton schärfer und schärfer und schärfer. Zum Schluss hat er sich eigentlich mit seinem Renningenieur nur noch gestritten.
Es war total unterhaltsam, wir haben uns beide teilweise echt ein bisschen kaputt gelacht auch. Ja. Wollen wir das mal nach und nach so ein bisschen auseinanderdröseln? Fangen wir mit dem Update an. Was hat da nicht funktioniert und was war überhaupt genau alles am Auto?
Ja, sagen wir mal so, nicht funktioniert ist vielleicht ein hartes Wort, es war einfach nicht besser. Und es ist jetzt das fünfte Mal in diesem Jahr. Es ist der fünfte unterschiedliche Unterboden. Red Bull macht da sehr viel in diesem Bereich. In dem Fall ging es auch noch um die Kühlung. Es war eigentlich ein halbneues Auto, aber nur für bestimmte Strecken. Und das zeigt, wie stark Red Bull unter Druck geraten ist. Man muss sich das mal vorstellen. Die haben jetzt für die langsamen Strecken Budapest, Zandvoort, Singapur die Version Budapest, die hinten, also im hinteren Bereich der Motorabdeckung und der Seitenkästen völlig anders ist als das andere Auto. Diese seltsame Regenrinne da hinten ist zum Beispiel weg. Die Airbox fällt schräg nach unten ab. Das ganze Kühlkonzept ist ein anderes. Wie gesagt, das kommt jetzt nur auf den langsamen Strecken zum Einsatz oder wenn wirklich wieder ein Hitzerennen zu erwarten ist. Und die Version Silverstone wird dann wieder in Spa am Start sein, in Monza und in Baku. Also da ist schon ein riesiger Aufwand, steckt da dahinter. Und man hat also schon gehofft, dass die ganzen kleinen Defizite, die sich dabei Red Bull so aufgestaut haben, das Auto ist sehr spitz, das Fenster hat Christian Horner ja auch zugegeben, ist extrem klein, in dem das Auto funktioniert. Es ist schwer, eine Fahrzeugbalance herzustellen. Also mal funktioniert das Auto besser in langsam, dann wieder in schnellen. Und es ändert sich auch von Kurveneingang zu Kurvenausgang. Also all diese Probleme wollte man eigentlich mit diesem Paket lösen. Und das ist nicht passiert. Max Verstappen hat schon nach dem Qualifying gesagt, für mich fühlt sich das Auto ähnlich an wie das andere. Was natürlich ja schon eine Bankrotterklärung ist. Und im Rennen, da hat man dann noch drauf gehofft, ja, jetzt wird's heißer. Und wir haben eigentlich die Balance, so hat es mir Vacher erzählt, die Balance war schon für heißes Wetter, die Fahrzeugbalance eingestellt. Denn was ja aufgefallen ist, am Freitag war Red Bull im zweiten Sektor, wo die ganzen mittelschnellen Kurven sind, deutlich das schnellste Auto, mit 2 Zehntel schneller als der McLaren. Und am Samstag war es umgekehrt. Am Samstag war es deutlich kühler. Und Vacher hat gesagt, das war nur die Temperatur, die diesen Unterschied ausgemacht hat, weil unsere Fahrzeugbalance war eigentlich für heißes Wetter. Deswegen hat es gerade in diesen Kurven, wo man eben das Auto gut ausbalanciert wollte, am Freitag so gut, am Samstag schlecht. Und jetzt hat man gedacht, am Sonntag wird es wieder toll, hat aber nicht so funktioniert. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass Max Verstappen immer im Verkehr fahren musste und das war an diesem Tag, das hat man gemerkt, egal welches Auto. Auch Lando Norris hat es dann mal gemerkt, als er hinter anderen Autos hergefahren ist. Es war sehr, sehr schwer zu fahren. Es war, wie gesagt, heiß. Die Turbulenzen sind wieder etwas mehr geworden. Also jeder hat da gelitten.
Ja, man hat es ja auch am Donnerstag in der Medienrunde von Max schon gemerkt. Da hat er uns gesagt, das Upgrade wird total entscheidend oder ist wichtig für den Rest der Saison. Da hat er schon so ein bisschen Druck auch aufgebaut. Und dann war das ganze Wochenende über irgendwie die Stimmung nicht so super bei Red Bull von Max aus. Das zweite war die Strategie, wo er sich dann wirklich seinem Ärger Luft gemacht hat während dem Rennen. Was hat er da zu meckern gehabt? Es war ja zweimal diese Undercut-Geschichte.
Ja, es ging schon mal los, dass er diesen Platz, den zweiten Platz, den er beim Start gewonnen hatte, an den Norris wieder hergeben musste. Er hat zwar dann zum Schluss, das war so eine Trotzreaktion, gesagt, eigentlich scheißegal, ich hätte ihn sowieso nicht halten können, die McLaren waren zu schnell. Ich glaube, es war für ihn eigentlich nicht scheißegal, weil wenn er den zweiten Platz gehalten hätte, der Piastri wäre ihm zwar davongefahren, aber dann hätte er ein bisschen freie Luft gehabt, hätte besser fahren können. Er hätte vielleicht den Norris hinten halten können. Also dadurch, dass er hinter den Norris gerückt ist, der Norris nicht sonderlich schnell war, Verstappen, Hamilton und Leclerc blieben ja dran im ersten Stint, kam er eben in diese schlechte Luft, dann war das Auto, hat ihm halt nicht gepasst, dann ist er schon mal sauer geworden und als Hamilton relativ früh reingekommen ist, hat ein Red Bull entschieden, weil man ja nur noch Mediums hatte hinten raus, hat entschieden, nee, wir müssen länger fahren, wir können nicht so lang fahren wie Mercedes. Mercedes hat ja da mehr Flexibilität, Hamilton hat ja zwei harte Reifen, auch da muss man wieder nachhaken, warum ist das Red Bull überhaupt passiert? Red Bull hat ja im dritten Training so quasi so mehr wie so eine Art Panikreaktion dann doch noch den harten Reifen ausgepackt, den man im Rennen hätte brauchen können, weil man einfach wissen wollte, wie das Auto auf dem harten Reifen funktioniert. Den Soft und den Medium hatte man ja am Freitag schon im Long Run gefahren. Und wie gesagt, dann fehlte denen der harte Reifen und dann war klar, wir müssen einen langen ersten Stint fahren, so lang wie möglich, dann den Mittelstint auf hart, damit der hintere Stint nicht zu lange wird, wo wir unter Umständen attackieren müssen. Dadurch war Verstappen 5 Runden länger auf der Strecke. War natürlich klar, Undercut durch Hamilton. Da war der Verstappen schon mal sauer. Dann hat er relativ schnell aufgeschlossen, kam aber nicht vorbei. Erstmal hat sich Hamilton super verteidigt. Und es wurde dann in den Turbulenzen, traten wieder die ganzen alten Balanceprobleme auf. Hat die Reifen damit ruiniert. So, und dann passiert das Gleiche nochmal beim zweiten Stopp. Und Verstappen hat uns dann ja nach dem Rennen erzählt, er war deswegen so laut und deutlich am Funk, damit dieser Fehler des Undercuts nicht beim zweiten Stopp nochmal passiert. Prompt passiert es wieder. Und dann ist ihm die Zündschnur gerissen, weil dann hing er auch noch hinter dem Leclerc, den er dann zwar erstmal überholt hat, aber der kam ja wieder durch diese Kollision mit Hamilton nach vorne. Also da hat Red Bull sicher nicht ideal reagiert, wobei man sagen muss, ihn waren schon ein bisschen die Hände gebunden durch die Reifenwahl. Das hat sich im dritten Rennen schon entschieden. Und das ist schon ein, zweimal passiert, dass der Red Bull bei der Wahl, soll man zweimal Medium uns aufheben oder zweimal hart, da in die falsche Kiste gegriffen hat.
Du hast Hamilton Verstappen gerade schon angerissen. Die Sportkommissare haben entschieden, da passiert weiter nichts. Keiner von beiden hat eine Strafe bekommen. Was sagst du zu dieser Kollision in Kurve 1? Hätte man das vermeiden können? Wer hat eher Schuld? War es ein normaler Rennunfall?
Nee, ich glaube, für mich war es auch ein normaler Rennunfall, so wie die ganzen Situationen da in Spielberg. Meiner Ansicht nach, wie gesagt, ich hätte da keine Strafen ausgesprochen. Das ist halt ein harter Zweikampf. Ich meine, Verstappen hat sich dann beschwert, ja, der wechselt die Spur auf der Bremse. Hatte er ja auch gemacht, den Spielberg, als er den Norris da beim allerletzten Versuch nach links außen gedrängt hat, als es dann zur Kollision kam. Also war ja klar, der Hamilton musste nach rechts ziehen, um an dem Williams vorbeizufahren, der da überrundet wurde. Und dann merkt er natürlich, dass der Verstappen noch weiter rechts kommt. Und Hamilton hat in dem Sinne ja nicht die Spur gewechselt. Er hat sich einfach immer weiter nach rechts driften lassen, sodass für Max die Spur immer enger wurde. Dann muss er irgendwann, er muss ja spät auf der Bremse sein, um Hamilton vorbeizukommen. Aber dann war es so spät, die Spur innen ist dann natürlich noch schmutziger, hat sich dann, die Räder haben blockiert und dann kam es zur Kollision. Also insofern, ich würde mal sagen, Hamilton ist gefahren wie Verstappen, darf sich Verstappen nicht beschweren. Wie gesagt, ich hätte auch in Spielberg keine Strafen ausgesprochen. Das ist hartes Rennfahren, so wie wir es sehen wollen. Ein Spurwechsel für mich ist, wenn einer erst links, dann rechts fährt.
Ja, die Sportkommissare haben es ja genau so gesehen. Ich habe mir das Urteil hinterher auch nochmal durchgelesen. Und da stand eigentlich auch nur drin, Spurwechsel beim Bremsen konnten sie bei Hamilton eben nicht erkennen. Ja. Er hätte vielleicht ein bisschen mehr dafür tun können, dass die Kollision vermieden wird, aber
Sie haben sich dann, hat mir Gary Connolly erzählt, einer der Sportkommissare, auf eine Kollision bezogen. Die hatte ich eigentlich schon verdrängt. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie je gesehen habe. Das war letztes Jahr beim Grand Prix von Kanada zwischen Nick de Vries und Kevin Magnussen. War wohl eine ähnliche Szene. Und da gab es in diesem speziellen Fall eben auch keine Strafe. Also das war quasi der Präzedenzfall.
Insgesamt war der Tonfall von Max Verstappen für den Geschmack vieler ein bisschen zu hart am Funk. Er hat ja zum Beispiel gesagt, muss hier jetzt pushen, damit ich eure Scheißstrategie wortwörtlich wieder ausbügle. Findest du, er war zu hart mit seinen eigenen Leuten und hätte man sich das in einem anderen Team überhaupt erlauben können?
Ja, also das war schon so eine Art Trotzreaktion. Wie gesagt, gerade das, als ihm Lambiase, sein Renningenieur, gesagt hat, du musst die Reifen vorsichtig anfahren. Also gerade im letzten Stint, da hat er alles über Bord geworfen und ist gefahren wie ein Irrer. Waren 4 Rekordrunden in Folge. Da waren die Reifen, als er schon auf den Leclerc aufgeschlossen hat, waren die Reifen ja schon schwer beschädigt. Und dann hat ihn ja Lambiase nochmal dran erinnert und da kam dieser Spruch, den du gerade genannt hast. Ich fand, der Max war über das ganze Wochenende zu hart mit seinem Team. Er darf ja nicht vergessen, die haben ihm in den letzten 2 Jahren wirklich ein super Auto hingestellt. Und das Auto, das er jetzt fährt, ist ja auch nicht schlecht. Es ist halt nicht mehr das Beste. Er kann ja nicht immer erwarten, dass sein Team das beste Auto liefert. Dann bräuchten die anderen ja gar nicht mehr fahren. Und schon der Spruch nach dem Qualifying, ja, hier müssen einige Leute aufwachen, statt immer nur nach Entschuldigung zu suchen. Also jedenfalls nach außen, ich würde jetzt nicht sagen, dass Pierre Vacher oder Paul Monaghan nach irgendwelchen Entschuldigungen suchen. Denen stinkt das natürlich auch, dass die anderen aufgeholt haben. Aber das ist eben so. Diese Ground-Effect-Autos haben ein bestimmtes Limit. Das Limit ist meiner Ansicht nach jetzt erreicht oder wir sind kurz davor. Das wird noch mehr so passieren. Vor allem auch die Teams aus dem Mittelfeld werden mehr aufschließen, weil die vorne nicht mehr wegfahren können. Und das muss er irgendwie akzeptieren. Und er ist ja der beste Fahrer unserer Zeit. Dann muss er halt mal sagen, okay, jetzt kann ich halt vielleicht mal nicht gewinnen. Oder es wird schwer mit dem Gewinn. Wer Zweiter oder Dritter, das ist ja auch eine Qualität. Ich meine, viele dieser Weltmeister, mehrfach Weltmeister, haben sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie auf unterschiedliche Situationen unterschiedlich reagiert haben. Die sind dann nicht mit dem Kopf durch die Wand gefahren, wenn sie gemerkt haben, ich kann nicht gewinnen. Dann war eben der zweite oder der dritte Platz ein Sieg. Manchmal vielleicht sogar ein 5. Platz. So sind viele von diesen Mehrfach-Weltmeistern eben auch so erfolgreich geworden. Und ich glaube, da muss er lieber diese Karte spielen, als da sein Team zu beschimpfen. Das bringt nichts. Deine zweite Frage, kann er sich das beim anderen Team erlauben? Meiner Ansicht nach nicht. Also bei Red Bull traut sich natürlich keiner, ihm irgendwie zu widersprechen. Der Christian Horner hat ja nach dem Rennen 1000 Ausreden gefunden. Ja, das ist natürlich in der Hitze des Gefechts. Er war ein bisschen sauer, weil die Strategie nicht funktioniert. Da muss man verstehen, dass er da verärgert ist. Und dann dieser Spruch von Lambiase, das ist kindisch, als Verstappen da mehr oder weniger ihn aufgefordert hat, soll man bei diesem Hamilton-Crash schauen, dass der Hamilton da die Spur gewechselt hat, dass er das ein bisschen deutlicher vorbringt, natürlich um die Stewards ein bisschen aufzuwecken. Auch da meinte Horner, ja, das hat er ja gar nicht, der hat es eher auf den Hamilton bezogen und nicht auf den Verstappen. Das ist natürlich Blödsinn. Der Lambiase war natürlich auch genervt von dieser ganzen Konversation. Er hat ja manchmal gar nichts mehr gesagt, weil es wahrscheinlich das Beste war. Also da traut sich aber keiner, dem Max zu sagen, Kamerad, bis hierher und nicht weiter. In einem anderen Team, es wäre wirklich interessant, man müsste Toto Wolff mal fragen, was passieren würde, wenn sowas passiert. Also früher, als James Wolff noch Strategiechef war, dann kam dann plötzlich am Funk, wenn es mal ein bisschen aus dem Ruder lief, und das kam ja bei Hamilton auch ein paar Mal vor, dann kam am Funk, Lewis, hier ist James. Und dann war klar, jetzt wird eine Ansage gemacht und der hat man zu folgen. Also ja. Und bei Ferrari sowieso, da kann er sich das erst recht nicht erlauben. Also wie gesagt, für mich war es ein bisschen zu viel. Er wirkte dann nicht sehr souverän.
Hm. Er hat ja auch noch bis nachts um 3 Sim-Rennen gefahren, die 24 Stunden von Spa. Fand ich auch interessant. Weiß nicht, ob er da irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Aber er war ja auch nach dem Rennen sehr deutlich mal wieder und hat da kein Blatt von Mund genommen, als er gemeint hat, hier zu seinen Kritikern, ob er zu hart war. Ja, die können mich alle mal so. Genau. Also eigentlich insgesamt sehr aggressiv.
Ja. Ich glaube, jetzt die Sim-Fahrerei, die stört ihn weniger. Das hat er, glaube ich, in Ungarn schon mal gemacht. War es nicht letztes Jahr, hat dann gewonnen. Und ich glaube, auch dieses Jahr ist er schon mal irgendwann
da. Nürburgring, ich glaub, 24
genau,
Stunden
Nürburgring. Barcelona war ein Doppelsieg quasi für ihn im Sim-Racing und in der realen Welt. Also ich glaube, das verkraftet er.
Ja.
Aber wie gesagt, da mit seiner Kritik am Team muss er ein bisschen vorsichtig sein. Er demotiviert auch die Leute, glaube ich, irgendwo dann, weil die strengen sich sicher an bei Red Bull. Ich sage ja, ich meine, allein der Aufwand, 2 Autos für unterschiedliche Rennstrecken, das macht kein anderes Team.
Ja. Apropos anderes Team, McLaren gab es ja auch diverse Diskussionen am Funk, vor allem bei Norris dann. Was würdest du sagen, war es richtig, dass Norris seinen Platz, seine Führung dann abgeben musste? Ich glaube, Runde 68 war es, als er Oscar Piastri dann durchgelassen hat, nach mehrmaligen Aufforderungen. Wird auch gerade im Netz sehr wild diskutiert. Was ist deine Meinung dazu?
Absolut richtig, weil da ist der Teamfrieden wichtiger. Wir sind noch nicht so weit in der Saison, dass man eine Karte spielen muss, auch wenn der Punkteunterschied groß ist. Aber dann könnte ich ja schon nach dem dritten Rennen, wenn einer, sagen wir mal, 30, 40 Punkte auf dem Konto hat, ein anderer noch null, durch welche Umstände auch immer, sagen, so, jetzt spielen wir diese Karte. Man darf diesen Piastri jetzt da nicht demotivieren. Er ist das bessere Rennen gefahren, er hat den Start gewonnen, er ist im ersten Stint 4,4 Sekunden weggefahren, er ist im zweiten Stint wieder weggefahren, hat dann durch einen Fehler 2 Sekunden verloren, hat es dann aber wieder stabilisiert. Also der hätte das Rennen, wenn McLaren den Regeln gemäß seine Boxenstopps abwickelt, locker gewonnen. Ja, und die Regel ist immer die, das Lead Car, also das Auto, das vorne ist, kriegt den besseren Boxenstopp. Das ist in den meisten Fällen natürlich der erste, kann auch mal der zweite sein, aber es ist egal. Das führende Fahrzeug kriegt den besseren Boxenstopp. Das ist nicht gemacht worden, weil man Angst hatte, Norris könnte, wenn man noch eine Runde länger wartet mit ihm, hinter Leclerc und hinter Hamilton fallen. Und wir haben alle gesehen, wie schwierig das ist, das Hinterherfahren, man kommt dann nicht mehr vorbei. Da hatten sie natürlich dann auch Angst, dass Verstappen davon profitiert. Also insofern musste man Piastri da opfern, ja? Aber dann muss man ihm auch den Sieg wieder zurückgeben, meiner Ansicht nach. Und wie gesagt, der Norris, der braucht den Piastri unter Umständen nochmal. Ja? Mhm. Und wenn der Piastri das Gefühl hat, ich wäre hier verarscht und ich hatte jetzt eine faire Chance, das Rennen zu gewinnen und hätte es eigentlich auch verdient gehabt, dann und man nimmt ihm dann den Sieg weg, ich glaube, dann ist er nicht mehr sonderlich motiviert. Und man will ja auch, dass dieser Piastri irgendwann mal um die WM mitfährt. Und auch für die weiteren Jahre. Das ist unheimlich wichtig, dem Burschen zu zeigen, wir stehen auch hinter dir. Und der Piastri fährt immer besser. Also man muss das jetzt wirklich sagen. Der war ja auch im Qualifying ganz, ganz nah dran. 22.000, glaube ich. Und jetzt sagen manche Leute, ja, der Norris hatte keinen zweiten Satz Softreifen mehr. Aber da war er selber schuld. Er musste halt im Q1 einen zweiten Satz ausfassen. Das hat sich dann bis nach hinten durchgezogen. Das ist für mich kein Argument. Wie gesagt, Norris hat ja auch selber gesagt, ich habe das Rennen nicht durch die Stallregie verloren. Ich habe es beim Start verloren und dann auch im ersten Stint, als mir der da davongefahren ist. Also er war natürlich, hofft er im Auto, dass sich vielleicht noch irgendwas ergibt, das ihn zum Sieger macht. Ich meine, es ist klar, dass der die 6 Sekunden, er hatte dann irgendwann mal 6 Sekunden Vorsprung, weil der Piastri gesagt hat, die müssen mich eh vorbeilassen und auch ein bisschen so, ja, die Motivation da verloren hat, dem hinterherzufahren. Der hat dann mehr auf Sicherheit gefahren. Wie gesagt, das waren 6 Sekunden, die gibt man nicht irgendwann 20 Runden vor Schluss her. Man stellt sich vor, es gibt irgendein Problem, plötzlich ist der Verstappen da, ja, da schießt man sich ins eigene Knie. Es war immer klar, dass der Platzwechsel erst in den letzten 2, 3 Runden stattfindet. Erst dann kann man abschätzen, wie sicher ist es, 6 Sekunden herzuschenken. Das ist ja eine Menge Holz auch. Das war das. Und wie gesagt, es hätte auch sein können, dass sich der Piastri noch dreht oder irgendwie. Es ist klar, dass da beim Rennfahrer schwingt die Hoffnung mit, ich kann das Rennen vielleicht doch noch gewinnen, weil die Umstände für mich glücklich sind. Vielleicht hat er auch insgeheim auf den Safety Car gehofft. Ein Safety Car hätte natürlich ein spätes, das dann eben nicht mehr vor Rennende wieder eingezogen wird, hätte natürlich dem Norris den Sieg geschenkt. Das war ja auch die große Sorge von Piastri und irgendwo auch vom McLaren-Kommandostand, dass da hinten raus noch was passiert, dass sich da einer abtut und dann ist Safety Car oder Virtual Safety Car, das reicht ja auch schon und der kommt nicht mehr vorbei. Also insofern würde ich sagen, McLaren hat in dem Fall alles richtig gemacht. Man könnte argumentieren, warum holt man den Piastri nicht eine Runde früher rein als die Runde, in der dann der Norris kam und dann der Norris. Aber sie hatten irgendwie eine panische Angst, dass diese Medium-Reifen nicht durchhalten könnten. Wobei sie im ersten Stint ja eigentlich schon gemerkt haben müssen, wie gut oder wie schlecht dieser Reifen ist. Und sie sind ja auch da schon relativ lange gefahren. Also ich würde mal sagen, es war ein bisschen zu vorsichtig. Aber unter den Umständen dann muss man sagen, man hat es richtig gemacht.
Und Andreas Deller hat ja hinterher auch noch mal so ein bisschen beschwichtigt und gesagt, er war sich immer sicher, dass Lando Norris diesen Platz wieder abgibt. Er wäre aber auch besorgt gewesen, wenn er sich nicht am Funk so ein bisschen gewehrt hätte. Es kamen ja mehrere Erinnerungen. Es kam ja hier, weißt du noch, was wir immer am Sonntagmorgen besprechen? Und
du weißt, was richtig ist.
Genau, und der Renningenieur sagt genau. Ja noch, ich bin mir sicher, du weißt, was das Richtige ist und so. Also es war schon spannend irgendwo. Ja. Und wie du sagst, ist ja auch verständlich, dass ein Rennfahrer da jetzt nicht sagt, okay, ich lasse dich jetzt vorbei. Und das war das, was Stella ja dann auch nochmal sagte.
Und wie gesagt, es war ja klar, der Neues hat ja nie widersprochen. Der hat nie gesagt, ich mach das nicht. Er war einfach ruhig. Und das hat dich natürlich ein bisschen nervös gemacht am Kommandostand.
Jetzt geht's aber schon wieder los, dass ihm das manche als Schwäche auslegen, dass er sich einfach knallhart hätte widersetzen sollen und dass das jetzt schon wieder zeigt, er ist kein geborener Weltmeister. Aber wie du schon gesagt hast, er hatte ja eigentlich gar keine Wahl. Das wäre doch gar keine Option gewesen.
Nee, er hätte, wie gesagt, er hätte den Teamfrieden aufs Spiel gesetzt. Er hätte dafür später bezahlt. Ich bin sicher, Max Verstappen hätte es nicht gemacht. Ein Senna hätte es nicht gemacht. Das sind halt so Kannibalen, hat man früher mal zu Eddie Merckx gesagt, dem berühmten Radrennfahrer, das sind einfach Kannibalen. Vielleicht sind es die Mehrfachweltmeister und der Norris wird es vielleicht, wenn überhaupt, nur ein oder zweimal in seinem Leben und ein Verstappen wird es halt dann 4, 5, 6 Mal und ein Hamilton. Mag sein, der Hamilton hätte es gemacht. Es gab mal eine Situation, glaube ich, bei einem Grand Prix von Mexiko, da musste er den Platz an den Bottas zurückgeben, hat da nicht gleich reagiert und hat ein bisschen rumgemault und dann kam auch eine ganz klare Ansage, ich glaube, es war auch wieder James Walls. Das ist ein Befehl. Das ist keine Empfehlung.
Der hat da deutlich klarere Worte, offensichtlich. Apropos Weltmeisterpotenzial. Oscar Piastri wir haben den jetzt zum ersten Mal als Sieger erlebt. Er war relativ gefasst. Wir haben beide gesagt, es gefällt uns irgendwie, wie cool der ist. Ja. Denkst du, der ist so das nächste Wunderkind nach Max Verstappen?
Gut möglich, ja, weil jetzt bei Max Verstappen war es ja eine andere Situation. Der kam da als super junger Typ da rein, war in einem Team, das nicht viel erreichen konnte. Toro Rosso ist da natürlich sensationell gefahren, hat zwar auch sein erstes Rennen bei Red Bull gewonnen, aber man hat da gar nicht so viel erwartet. Der Piastri kam schon mit irren Erwartungen. Ich meine, der hat den Platz bei Alpine aufgegeben, den er da hatte. Die haben ihn da irgendwie gefördert. Der hat aber gemerkt, da geht nichts weiter. Geht dann eiskalt zu McLaren, wo sie den Ricciardo rausschmeißen müssen. Also sein Landsmann auch noch für ihn. Da war ein wahnsinniger Druck da, dass er jetzt performen muss. Weil wenn einer sowas aufführt in so jungen Jahren, der muss schon eiskalt sein. Und er hat es. Er hat den Druck standgehalten. Er ist schon letztes Jahr klasse Rennen gefahren, hat einen Sprint gewonnen. Und er wird immer besser. Er hat noch ein paar so Dinge, gerade beim Reifenmanagement, nicht in allen Stints. Die ersten waren gut, der letzte war dann nicht so gut. Aber das merkt er, das verfolgt er. Und er ist unheimlich cool. Ich finde es auch gut, dass er da keine Freudentänze im Cockpit aufführt wie viele andere. Das zeigt, dass er entspannt ist. Er ist nicht so, ich glaube, es ist gar nicht so ein Karrieretyp. Er hat zwar schon gesagt, das ist ein Kindheitstraum, aber irgendwie kommt mir das so vor, er hakt es so wie ein Buchhalter ab. Okay, das ist jetzt.
Ein Buchhalter, ja, Piastri.
Genau, das ist jetzt mal passiert, das war ja mein Traum, den habe ich jetzt erfüllt, jetzt geht es einfach irgendwie weiter. Und ich glaube, mit seiner Coolness könnte der dem Norris noch Schwierigkeiten machen, der ja wesentlich emotionaler ist.
Mhm. Und er ist ja auch weniger emotional als Verstappen. Offensichtlich.
Viel weniger. Ja.
Das könnte ja durchaus auch wirklich eine Stärke sein, weil er ähnlich flott unterwegs ist. Gut, der muss noch viel beweisen, bevor er mal sich mit Verstappen vergleichen kann. Aber so rein emotional scheint er da ja echt lässiger zu sein.
Ja, und er hat einen Weitblick. Ich meine, er wurde mindestens 3 oder 4 Mal im Verlauf der letzten 1,5 Jahre von McLaren aufgefordert, den Platz an Norris abzugeben. Hat er immer ohne irgendeinen Widerspruch gemacht, hat auch im Nachhinein erklärt, warum er es gemacht hat. Also der weiß, wenn er bei diesem einen Rennen darauf bestanden hätte, jetzt seinen Platz zu behalten gegen Norris, was hätte ihm das gebracht? Er hätte dem anderen gezeigt, okay, mit mir ist nicht so einfach, aber das kann er ihm auf der Rennstrecke auch zeigen. Also wirklich, er hat einen Weitblick und das Gute für ihn ist, dass er Mark Webber als Manager hat. Er hat ja gesagt, im Prinzip ist der Rückblick von Mark sein Vorausblick. Mhm. Weil der Mark hat viele Dinge erlebt, die er mir sagen kann, dass ich nicht in die gleichen Fallen wieder tappe. Und das ist, glaube ich, hilft unheimlich viel.
Mhm. Glaubst du denn, dass McLaren jetzt eine ernsthafte Gefahr ist für Red Bull, dass Red Bull da wirklich noch den Konstrukteurstitel verlieren könnte?
Ja, absolut. Es sind nur noch 51 Punkte. Man hat ja gesehen, wie viel die aufholen können. Die beiden, die können immer hoch in die Punkte fahren. Perez tut sich da im Moment ein bisschen schwer, obwohl er ein sehr gutes Rennen gefahren ist. Aber er hat halt im Qualifying wieder rausgelegt, das Auto. Also der Konstrukteurstitel ist echt in Gefahr. Im Fahrertitel würde ich mal sagen, der Max ist clever und gut genug. Der gewinnt noch seine Rennen. Und sonst wird er halt Zweiter oder Dritter. Und ich glaube, das bringt er über die Runden. Aber Konstrukteurspokal würde ich jetzt nicht auf Red Bull wetten.
Ja, Perez hast du gerade angesprochen. Er hat zwar jetzt gepunktet, aber eigentlich hat er ja schon verwachst im Qualifying mit Q1, als er das Auto weggeworfen hat. Da ging es ja schon mal total verkorkst los. Und das gerade jetzt, wo so viel von ihm erwartet wird, wo so viel Druck auf ihm lastet und die Gerüchte nicht aufhören wollen, dass er das Cockpit vielleicht abtreten muss. Hat der jetzt in der Sommerpause Ärger zu befürchten?
Kann durchaus sein. Es hängt jetzt wahnsinnig viel von Spar ab. Ich meine, das war ein völlig unnötiger Unfall. Er hat einen super Freitag gehabt, vielleicht seinen besten überhaupt. Mhm. Er war ganz nah an Max dran mit dem anderen Package, also mit einem anderen Paket. Und dann im Q1, es war gar keine Gefahr, dass er rausfliegt zu dem Zeitpunkt. Es hat stärker geregnet. Das kurz davor hat Max Verstappen mir noch gesagt, es ist gar nicht möglich, schneller zu fahren, weil der Regen wird stärker. Und Horner hat dann auch gesagt, du musst ja, die Fahrer sehen das ja, die kriegen ja die Regentropfen aufs Visier, er muss ja gemerkt haben. Und er ist da reingefahren, als wäre es trocken in die Kurve. Viel, viel zu schnell. Also das war ein völlig unnötiger Unfall. Perez hat zwar gesagt, kann jedem passieren. Mag sein, dass es jedem passieren kann, aber in seiner Situation geht es ja nicht darum, die Bestzeit zu fahren im Q1, sondern einfach nur weiterzukommen. Und das war jetzt sicher ein Fehler, fast ein unverzeihlicher Fehler. Auf der anderen Seite muss man sagen, er ist ein richtig gutes Rennen gefahren. Er hat gut abgewartet am Anfang, wo nichts ging, wo er da im hinteren Feld festhing. Das muss frustrierend gewesen sein. Russell ging sehr ähnlich, weil in den Turbulenzen ist er selbst an diesen ganzen Haas, Williams und was weiß ich, nicht vorbeigekommen. Und hat dann aber, als er freie Fahrt hatte, aufgedreht, hat ein sehr gutes Renntempo und ist Siebter geworden, hat auch wichtige Punkte eingefahren für Red Bull von dem Startplatz, wo er war. Und jetzt hängt meiner Ansicht nach sehr, sehr viel von Spa ab. Auf der anderen Seite, ich würde Perez trotzdem drin lassen. Ich wollte dich
jetzt gerade fragen, genau. Gibt es überhaupt irgendjemanden, der jetzt so viel besser performen würde?
Also und schon gleich gar nicht, wenn er da frisch in diesen Red Bull gesetzt wird, in einer relativ, ich will nicht sagen vergifteten Stimmung, aber doch angeheizten Stimmung. Der Tsunoda, Horner meinte zu mir, er glaubt nicht, dass er die mentale Stärke hat. Liam Lawson hätte sie, aber das ist ein Neuling. Dem ist vielleicht am Anfang alles wurscht, aber irgendwann fällt es ihm auch auf den Kopf, dass der Verstappen da immer 3/4 schneller ist und dann setzt eben wieder dieses Kopfcasino ein, so wie es beim Perez eben auch ist und dann werden aus 3/4 schnell 7 oder 8. Ricciardo ist eigentlich, wäre prädestiniert, weil er hat die meiste Erfahrung, er ist schon mal mit Verstappen gefahren und er hat eigentlich gar nichts mehr zu verlieren, mhm. Er hat eh schon verloren. Er hat sich jetzt so ein bisschen stabilisiert. Im Rennen ist blöd gelaufen, man hätte mit ihm die gleiche Strategie fahren müssen wie mit Tsunoda, nämlich eine Einstoppstrategie, dann wäre er ungefähr dort gelandet, auch wo der Tsunoda war, er war ja ungefähr gleich schnell. Also insofern, ich würde es nicht machen, ich würde dem Perez sagen, pass auf, du hast jetzt unser Vertrauen, aber gib das Vertrauen bitte zurück.
Hm. Alle sind so ein bisschen drauf rumgeritten, Mercedes könnte einen Triple-Sieg jetzt einfahren. Das war definitiv nicht der Fall, weil sie ja auch wirklich nie wirklich in Siegreichweite jetzt in Ungarn waren. Den hat, glaube ich, die Hitze so ein bisschen zu schaffen gemacht.
A, die Hitze, die mögen das nicht so. B, der Asphalttyp, das ist ein ziemlich offener Asphalt. Und dann auch so ein bisschen die Kurvenfolgen, weil der Mercedes mag am liebsten, wenn der Vorderreifen der limitierende Faktor ist. In Ungarn sind es natürlich die Hinterreifen. Wenn es dann auch heiß ist, noch mehr als sonst. Also insofern kam da viel zusammen, aber ich muss sagen, trotz aller schlechten Voraussetzungen, und die haben sich eigentlich schon schlechter geredet, als sie dann tatsächlich waren, da hat nicht viel gefehlt. Das waren vielleicht 2 im Schnitt. Und man hat ja im ersten Stint gesehen, der Hamilton war selber überrascht, dass er da an dem Verstappen und Norris dranbleiben konnte. Also die waren immer in Sichtkontakt. Also ich muss sagen, für Mercedes war es eigentlich wieder ein Fortschritt, weil es auf einer Rennstrecke passiert ist, vor der man Angst hatte.
Ja, aber McLaren war definitiv in einer anderen Liga. Absolut. Das hat der Toto Wolff dann auch nach dem Rennen gesagt. Da war
also McLaren ist der neue Red Bull, kann man sagen, im Moment.
Genau. Der hat auch gesagt, neue Benchmark.
Ja, genau. Ja. Die sind auf jeder Rennstrecke schnell und egal, ob es heiß ist oder kalt.
Mhm.
Weil wir müssen bedenken, das Qualifying war bei irgendwie knapp 30 Grad Asphalttemperatur. Und das Rennen bei 45 und am Freitag, wo sie auch schon schnell waren, du warst 60, bei 60.
Genau.
Also die waren immer schnell.
Ja, definitiv. Über Ferrari müssen wir noch reden. Die hatten jetzt so einen Unterbodenmix dabei. Das war eine Version, die so Kombi-Anteile aus Barcelona und Imola enthalten hat. Auf den harten Reifen haben Leclerc als auch Sainz uns beide wirklich überrascht. Die waren ja super schnell unterwegs. Wie beurteilst du jetzt so das, was die in Ungarn da abgeliefert haben?
Auch eine leichte Steigerung. Der Unterboden war ja vorne Barcelona und hinten Imola ein bisschen modifiziert. Man hat festgestellt, dass der Großteil des Bouncings im hinteren Bereich entsteht. Also der vordere gar nicht mal das große Problem ist. Er hat deswegen eben hinten was anderes gemacht. Jetzt war natürlich kein Bouncing da in Budapest. Es wäre wahrscheinlich mit dem Barcelona-Boden auch nicht da gewesen, weil es gibt kaum richtig schnelle Kurven, wo man da ins Bouncing reinlaufen kann. Spa wird dann sicher die Wahrheit bringen. Sie sind ein bisschen besser geworden, aber sie sind noch nicht siegfähig, das sowieso nicht. Und sie hinken so ein ganz klein bisschen auch jetzt hinter Mercedes auf einer Strecke her, wo Mercedes eigentlich dachte, da sind sie vielleicht sogar schlechter als der Ferrari.
Ja, das war überhaupt in Ungarn mit Upgrades, weil wir jetzt gerade über den Unterboden da auch geredet haben, ziemlich viel los. Aston Martin, als ich die Liste gesehen habe, was sie alles Neues dabei haben, dachte ich, okay, das ist ein fast neues Auto. So richtig funktioniert, also sie haben sich, würdest du sagen, sie haben sich verbessert? Würdest du sagen, sie sind eher stagniert?
Ich würde sagen, sie haben sich verzettelt, noch mehr, als sie es vorher gemacht haben. Also wenn ich Aston Martin wäre, ich würde das Auto auspacken, mit dem der Alonso, ich glaube, bis Grand Prix Kanada letztes Jahr gefahren ist, wo er da 6x von 8 Rennen auf dem Podium stand, und von das wieder anfangen zu entwickeln. Weil die sind so im Wald. Dan Fellows hat dann zugegeben, man setzt sich da irgendwie 10 Entwicklungsziele, 9 passen und einer passt nicht. Und der eine, der nicht passt, der zerstört das ganze Bild. Aber das Problem ist, erstmal herauszufinden, was ist der eine? Und dann hat man die Lösung dafür. Das ist wahrscheinlich immer ein anderer. Und meiner Ansicht nach war das also maximal ein Schritt seitwärts. Am Freitag ging gar nichts, war eine Katastrophe. Der Longrun vom Alonso war der drittschlechteste, glaube ich. Dann hat man ein bisschen das Auto umgebaut am Samstag, dann wurde es kühler. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor bei diesem Aston Martin. Kühles Wetter, dann ist er so einigermaßen bei der Musik. Erinnern wir uns, Montreal war ein Ausreißer, ein positiver. Silverstone war ein positiver Ausreißer. Beides Rennen, wo es kühl war. Ja. Bei den heißen Rennen geht da gar nichts. Dann kommt wieder kommen die Balanceprobleme wieder, dann frisst das Auto die Hinterreifen. Es war dann auch im Rennen wieder relativ schwach. Tsunoda ist mit der Einstoppstrategie an, an den Aston Martins vorbeigefahren. Und eigentlich hätten sie die fünfte Kraft sein müssen, waren sie aber nicht. Also meiner Ansicht nach, da ist so viel, die haben sich so verrannt in irgendeine Richtung, die müssten, glaube ich, wirklich den ganz großen Schritt zurück machen. Ähnlich vielleicht wie Toro Rosso. Ich meine, Toro Rosso fährt jetzt den Unterboden von Miami, hat mir Peter Bayer erzählt. Mhm. Der Rest des Autos ist neue Spezifikation, aber man ist wieder zurück zu Miami, weil da hat diese Unterbodenspezifikation hat super funktioniert und sieh da, sie funktioniert wieder sehr gut.
Ja, das ist ja wieder das Thema. Viel hilft viel, muss ja nicht immer funktionieren, genau. Tatsächlich. Ja. Und das kennt man ja auch von so Setup-Abstimmungen. Wenn du da immer was Neues ausprobierst, ohne irgendwie mal wieder zurück zur Basis zu kommen, dann verzettelst du dich dann halt. Und das scheint jetzt mit den Upgrades auch der Fall zu sein. Okay, Sauber hatte, auf den Stroll wollte ich noch kurz eingehen. Genau, das war ja auch noch so eine lustige Geschichte bei Aston Martin. Der sollte eigentlich Fernando Alonso am Schluss noch durchlassen. Stroll wurde Zehnter, Alonso dann Elfter. Hat sich aber offensichtlich auch den Anweisungen widersetzt.
Ja, also war irgendwie ein Trend. Bei Stroll war es so, der war schon der Schnellere zum Schluss, muss man ganz klar sagen. Alonsos Reifen waren 8 Runden älter. Stroll meinte, er hätte ihn sowieso auf der Strecke überholt. Vielleicht hat er sogar recht. Man hat ihn dann auf Tsunoda losgelassen. Es hat dann nicht funktioniert. Es, glaube ich, ging um 7/10 oder was. Schon da muss man sagen, wenn der Abstand so knapp ist, hätte es ja auch ganz zum Schluss noch klappen können. Also dann hätte er es ja eine Runde vorher schon aufgeben müssen. Also war besser ihn da wegen dem einen Punkt. Das, glaube ich, der tut dem Alonso nicht weh. Dass der Stroll sauer war, das, glaube ich, hatte eine kleine Vorgeschichte. Der Stroll war sauer, dass der Alonso dieses neue Paket am Freitag da exklusiv fahren durfte, da war er richtig stinkig, also zumindest im ersten Training. Er ging dann auch zum technischen Briefing, was mich jetzt ein bisschen wundert, weil eigentlich macht er auf uns ja immer den Eindruck, als wäre ihm alles wurscht und er würde lieber am Strand liegen als im Auto sitzen, aber offensichtlich täuschen wir uns da. Also wenn der so sauer ist wegen diesem blöden Upgrade, ob er das jetzt ein Training lang fährt oder nicht, ist es schon ein bisschen überraschend und spricht eigentlich für den Stroll.
Ja, wobei vielleicht geht es auch so ein bisschen drum, seine Machtposition auch da zu festigen. Weiß nicht, vielleicht kann der sich da halt ähnlich wie Verstappen auch alles erlauben, was er will.
Mit Sicherheit das, aber ich glaube, da ist er gar nicht so scharf drauf. Er hat auch, was auch wirklich verwunderlich war, das erste Mal, es stand sogar in der Pressemitteilung, das Team da kritisiert, das Auto sei nicht wettbewerbsfähig und man muss jetzt wirklich da wieder von vorne anfangen und man hätte richtig viel Arbeit vor der Nase. Also das ist eigentlich ungewöhnlich für ihn. Normalerweise, wenn man die Pressemitteilung da bei Aston Martin in seinen Worten durchliest, da ist eigentlich nie was passiert, es ist stinklangweilig. Also das erste Mal, dass der da auf den Tisch schaut, keine Ahnung, also vielleicht hat er sich geändert.
Ja, irgendein Sinneswandel jetzt bekommen. Bei Sauber hatte man auch relativ viele Neuerungen am Auto. Ich war ja am Freitag sehr überrascht, da war, glaube ich, der zu plötzlich, was war denn, Sechster oder so im Training?
Ja, der fuhr ja dann das alte.
Ja, genau, nur Bottas hatte die neuen Teile am Auto, das war auch alles so ein bisschen verwirrend. Wie schätzt du da gerade insgesamt die Lage ein, wie man sich so entwickelt über den Lauf der Saison und auch so mit dem Blick in die Zukunft mit Audi, auf welchem Pfad ist man da?
Ja, also wenn man sich die Liste der Änderungen anschaut, dann war das eine B-Version, muss man ganz klar sagen, es war ein grüner Red Bull, hat hinten diese, also er hat keine Regenrinne, aber so ein Plateau jedenfalls, hat auch an den Seitenkästen da diesen Oberbiss. Also das sind schon sehr viele Red Bull-Elemente an diesem Auto zu sehen gewesen. Im Training lief es ganz ordentlich. Platz 12 ist für Sauber ja schon ein Erfolg, aber im Rennen war wieder das gleiche Problem da wie immer. Das Auto hat die Reifen verheizt, sind zu heiß geworden. Da ging die Reise rückwärts. Ich glaube, war das schlechteste Ergebnis von Sauber überhaupt. Also Bottas meinte zwar, es wäre ein Fortschritt, aber man müsste daran noch arbeiten, dass er sich auch auf der Rennstrecke zeigt. Also ich glaube, da brennt es lichterloh. Es ist jetzt auch wirklich das erste große Upgrade, das James Key voll zu verantworten hat. Und an dem muss er gemessen werden. Und wenn es nicht funktioniert, muss man sich fragen, ob er der richtige Mann ist. Weil er ist jetzt seit September letzten Jahres da, also fast ein ganzes Jahr, und Sauber fährt eigentlich wirklich am Ende des Feldes. Die sind immer Letzter.
Ja. Was bedeutet das so im Hinblick auf die Zukunft?
Ja, also ich glaube, da könnte jetzt heute oder morgen noch eine ganz große Bombe platzen, eher im Management. Ja, und warten wir mal ab, vielleicht müssen wir noch mal einen Podcast machen. Man hört da, dass unter Umständen an der Spitze alle ausgetauscht werden und neue Leute kommen. Audi ist da sicher unter Druck, da muss was passieren. So kann es nicht weitergehen. Es kommen wahrscheinlich auch zu wenig Leute von außen. Es ist offenbar relativ schwierig, die in der Schweiz da zu integrieren. Auch da muss einer her, der da mein Machtwort spricht und sagt, Leute, wir kommen nur weiter, wenn wir hier besser werden. Also es bringt, so kann Audi nicht in der Formel 1 fahren, selbst wenn sie den besten Motor hätten.
Okay. Lass uns nochmal zurück in diese Saison gehen. Spa steht jetzt schon in ein paar Tagen an. Du reist hin zusammen mit dem Kollegen. Wir haben darüber geredet, vielleicht könnte bei Max Verstappen in Spa ein Motorwechsel anstehen. Was steckt dahinter?
Ich würde seine Laune weiter verschlechtern, aber es war eigentlich schon länger geplant. Es ist ja so, dass Perez schon seinen fünften Motor hat. Bei dem hat man es mal genommen, als er ohnehin schon irgendwo ganz hinten stand in der Startaufstellung. Dann hat das weniger wehgetan, dem da noch 10 Plätze zu verlieren. Ich glaube, es war beim vorletzten Rennen. In Silverstone hatte ich Horner gefragt, wie schaut es bei Verstappen aus? Und er hat gesagt, wir brauchen sicher einen fünften Motor. Wir werden den strategisch platzieren. Wenn man in der Geschichte zurückschaut, Red Bull hat immer den Motorwechsel und die Strafe in Spa platziert. Ich würde mal sagen, die werden das da wieder machen. Das ist am einfachsten mit dem Überholen. Verstappen ist da eine Bank. Er hat ja auch schon trotz der Strafen dann gewonnen dort. Wird diesmal nicht so einfach werden, weil wenn die McLaren vorne starten und er irgendwie von Platz 12, 11 oder wie auch immer, dann würde ich mal sagen, dann kann er nur mit Hilfe eines Safety Cars oder Regenchaos oder was die McLaren noch einholen. Es wird auch sicher schwer werden, dann unter den Umständen an den Mercedes noch vorbeizufahren, weil die werden in Spa auch wieder ganz gut ausschauen. Also, und Ferrari wissen wir nicht. Also, es könnte ein hartes Wochenende werden für ihn. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, es wird in Spa passieren, weil wenn sie dann bis Monza warten, verschärft sich vielleicht die Situation noch mehr. Also, besser das Ding jetzt hinter sich zu bringen und dann Motor einzuschleusen in den Pool, als jetzt bis auf Monza zu warten und dann wirklich auf den letzten Drücker vielleicht sogar irgendwo gezwungen zu sein, weil einfach irgendwo was kaputt geht und dann muss er den Zandvoort nehmen und das wäre das Schlimmste.
Das Kräfteverhältnis allgemein in Spa, wie ist das so deine Prognose? Mercedes dürfte, hast du ja auch gerade schon erwähnt, besser sein, weil wieder kühler. Also schätze ich jetzt einfach mal, dass Spa ein bisschen kühler wird.
Und von der Rennstrecke her besser für den Mercedes. Ich würde mal sagen, Mercedes zählt auch wieder mit zu den Favoriten. Wie gesagt, Ferrari ist noch ein bisschen eine Unbekannte, wie die da auf dieser schnellen Strecke abschneiden. Vergleichbar hat man eigentlich bis jetzt nur Melbourne, würde ich mal sagen. Da waren die Ferrari sehr gut. Und wenn der Unterboden so funktioniert wie in Ungarn und die kein Bouncing kriegen, sind sie vielleicht auch noch ein kleiner Faktor.
Ja, ich persönlich freue mich auf das letzte Rennen vor der Sommerpause. Garantiert wieder viel Spannung dann dabei. Wir sagen bis dahin vielen Dank und melden uns dann nach Spa wieder mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Ciao.
Servus.